Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast mit Sarah und Marco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Diesmal sind wir live auf der Smart AI, dem VDI-Kongress für künstliche Intelligenz, powered by VDI Wissensforum in Heilbronn. Und ich spreche heute mit einem ganz spannenden Gast, der mir auch schon hier gegenüber sitzt. Und zwar ist das Professor Dr. Hans Uskoreit. Ja, hallo. Vielleicht magst du dich einmal kurz selbst vorstellen und ein paar Sätze zu dir sagen und was du heute hier machst.
Hallo Sarah. Ja, ich komme aus der künstlichen Intelligenz. Das ist eigentlich das Gebiet, in dem ich mein Leben gearbeitet habe, mein Leben lang. Ich bin hier heute auf dem Smart AI Kongress, um in einer Breakout Session bestimmte Themen der Anwendung von KI in Unternehmen zu diskutieren. Ich bin außerdem in der Jury für die Auswahl von Startups heute. Und dann bin ich ganz kurzfristig für Carsten Maschmeyer eingesprungen und habe die Eröffnungs-Keynote gehalten, weil Carsten Maschmeyer krankheitsbedingt ausgefallen
ist. Ja, das ist sehr schade. Das haben wir auch schon gehört. Aber klasse, dass du dann so spontan eingesprungen bist. Und das war auf jeden Fall schon hier für die Gäste sehr, sehr spannend. Aber noch ein bisschen Hintergrund zu dir. Du bist ja wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Berlin und leitest dort das Language Technology Lab.
Eigentlich nicht mehr, sondern okay. Ich habe das zwar aufgebaut in, das war in Saarbrücken und in Berlin.
Ja.
Dafür gibt es einen Nachfolger. Ich hatte ursprünglich auch mal als Standortsprecher den Saarbrücker Standort des DFKI geleitet, dann den Berliner Standort in meiner Heimatstadt Berlin aufgebaut und geleitet und habe das dann, als ich für 3 Jahre nach China gegangen bin mit meiner Frau, aber an Nachfolger übergeben und bin jetzt zwar noch in der Forschung und auch für Vorträge und Projekte mit dem DFKI verbunden, aber leite den Standort nicht mehr.
Ja, aber da hast du ja trotzdem das einige Jahre gemacht und sehr viel Erfahrung gesammelt. Das würde mich jetzt auch schon zu der ersten Frage führen. Also wenn du so auf die ganze Zeit mal zurückschaust, auf die KI-Forschung, was hat sich denn in den letzten 2, 3 Jahren vor allem durch generative KI für dich ganz persönlich am meisten verändert, entwickelt?
Ja, für uns, die wir so lange dabei sind, gab es ja mehrere Wellen der Veränderung. Von der künstlichen Intelligenz, die eher symbolisch war noch, in der wir eher versucht hatten, mit Mitteln der Logik, der Linguistik und mit bestimmten Programmierverfahren, ja, der Komplexität des menschlichen Denkens und der Sprache Herr zu werden, bis hin zu dann Techniken, die eher versucht hatten, die Komplexität aus vielen, vielen Beispielen zu lernen, gab es einige hochinteressante Zwischenschritte. Und dann kam ja die neuronale Welle sehr stark, also neuronale Netze, die im Grunde genommen im gewissen Sinne auch statistisch arbeiten, aber dazu noch andere Eigenschaften aufweisen. Und die generative KI ist ja jetzt eigentlich erst seit, sagen wir mal, 2017, ja, als die angestoßen wurde, die allerneueste Entwicklung. Allerdings auch die, die uns selber eigentlich am meisten verblüfft hat. Das heißt, obwohl wir in dem Gebiet gearbeitet haben, lange Jahrzehnte und uns immer solche Funktionalität gewünscht hatten, ist die dann plötzlich auf eine leicht andere Art und Weise gekommen als vorhergesagt.
Und wieso ist das so? Hat sich das so entwickelt, also als man erst gedacht hat?
Ja, das hat sich so entwickelt, weil man sich vorher nicht sicher war. Das Kind lernt natürlich ja auch die Sprache und das Wissen aus vielen, vielen Beispielen. Aber wir Menschen haben ja 2 Arten des Lernens. Wir lernen die Sprache unbewusst, so wie wir Radfahren lernen, also ohne die Grammatik zu kennen. Das Kind kann schon sprechen, aber weiß nicht, was ein Subjekt und ein Objekt ist. Lernt das unbewusst, ne? Und Und wir hatten und lernt dann aber viel Wissen sehr bewusst in der Schule, ne? Da lernt es einfach, da wird ihm das beigebracht, und das heißt, das meiste Wissen lernen passiert nicht unbewusst, sondern recht bewusst, ja, wird das angelesen und gelernt. Und was uns nicht so klar war vorher, war, ob die künstliche Intelligenz einfach nur durch das Lesen und Arbeiten mit Milliarden von Sätzen gelingt, auf die unbewusste Art und Weise das Wissen zu erwerben, das ein Mensch auf diese Weise nicht lernen könnte. Ja, wir könnten nicht, indem wir einfach rein mengenmäßig können wir nicht Milliarden von Sätzen verarbeiten, aber wir haben auch gewisse Beschränkungen darin, uns dann irgendwelche Zwischenergebnisse abzuspeichern.
Mhm. Ja, ist ja eigentlich so wie so ein sprachwissenschaftlicher Hintergrund, ne? Kann man ja so interpretieren.
Ja, aber es hat sich eben rausgestellt, dass das, was wir ursprünglich mal gedacht hatten, dass nämlich im Grunde genommen die sprachwissenschaftliche Durchdringung eine Rolle beim Sprachenlernen und die logische Durchdringung des Wissens eine Rolle beim Wissenlernen spielt, ist es jetzt so, dass die künstliche Intelligenz den Umstand benutzt, dass Menschen das alles bereits völlig verarbeitet und in Sprache niedergeschrieben haben und in der Lage ist, rein weg aus Texten viel mehr über die Welt zu lernen, als wir vielleicht für möglich gehalten haben.
Ja.
Aber das ist eigentlich eine schöne Einsicht, und die erleichtert es uns auch ein bisschen zu verstehen, wie Kinder Sprache erwerben.
Mhm. Ja, schöner Hintergrund. Eigentlich ist ja KI so durch ChatGPT jetzt so in der breiten Masse irgendwie so richtig angekommen. Viele benutzen das und ja, können sich das selbst irgendwie erschließen und eigene Prompts schreiben. Und ja, so die breite Masse, finde ich, wird immer damit so ein bisschen aktuell verbunden. Wie siehst du das? Also ist das irgendwie, wie bewertest du das vielleicht?
Naja, es ist natürlich eine Technologie, die man gerne nutzt, weil die heutigen großen Sprachmodelle sehr viel klüger sind als jeder Mensch. Also es wird sogar schwer sein, 100 Menschen zu finden, die gemeinsam das Wissen haben von ChatGPT. Wahrscheinlich muss man in die Tausende gehen. Ne? Man muss schon in die Tausende gehen. Und was ja daran liegt, dass unser Kopf viel zu klein ist. Also das ist ja der Nachteil der Menschheit. Wir sind wenn man die Komplexität der Welt sieht, ja, der Welt, der Gesellschaft, der Technik, der Physik, der Naturwissenschaften, dann hat die Evolution unseren Kopf sehr klein dimensioniert, weil wir auch satt geworden sind, ohne das alles zu verstehen. Aber alles verstehen wollen, dann passt das in unser kleines Köpfchen nicht rein. Und dann hilft es natürlich, wenn wir eine künstliche Intelligenz bauen können, die dieses gesamte Wissen der Menschheit in sich vereinigt und die wir dann einfach immer abfragen können oder bitten können, für uns etwas zu schreiben, sich auszudenken, auszuarbeiten, zu analysieren.
Findest du das gefährlich, dass man sich da so drauf verlässt, kann man ja fast schon sagen? Also, weil es ist ja auch nicht alles jetzt noch, ne, super korrekt oder richtig, was da so rauskommt. Da muss er trotzdem eigentlich schon mal nachprüfen, zumindest in gewissen Kontexten. Und ja, findest du das vielleicht sogar gefährlich, dass wir da irgendwie uns so abhängig machen?
Also die Frage geht schon in die richtige Richtung. Wir müssen sehr, sehr bewusst und vorsichtig damit umgehen. Wenn wir uns, und besonders gilt das für die Ausbildung unserer Kinder, für die Erziehung der Kinder und Jugendlichen. Wenn wir der Bequemlichkeit zu sehr nachgeben, kann es dazu kommen, zu Phänomenen, dass bestimmte Kulturtechniken des Analysierens, Denkens, Schreibens, Ausformulierens nicht mehr so trainiert werden wie vorher. Und das wäre natürlich ja mal schade, denn wer soll denn die Texte schreiben, aus denen die KI von morgen lernt?
Ja, zum
Wenn
Beispiel,
die Menschen
ne?
nicht mehr schreiben können. Die KI kann ja dann nur noch aus Texten lernen, die es selbst geschrieben hat, und dann kommt ja wenig dazu.
Ja.
Also das heißt, also jetzt auch mal Spaß beiseite. Es geht nicht nur darum, dass die KI dann nichts mehr zu lernen bekommt, sondern es geht auch darum, dass gerade für die Tätigkeiten nachher später im Beruf, in der Gesellschaft, für die, die eigentlich Menschen vorbehalten bleiben sollten, die Menschen vielleicht nicht gut genug mehr ausgebildet sind, mhm. wenn sie nicht auch selber sich kreativ und kritisch mit der künstlichen Intelligenz ständig auseinandersetzen, sie hinterfragen und auch versuchen, selber bis an die Grenzen ihrer intellektuellen Fähigkeiten zu gehen.
Das würde ich befürworten. Ja, ich öffne den Blick jetzt mal ein bisschen auf Europa. Also wo stehen wir denn in Sachen KI in Europa?
Die künstliche Intelligenz hatte ja bereits vor der Entstehung der sogenannten generativen KI, also vor diesen großen Basismodellen, Foundation-Modelle auch genannt, ja, bereits viele gute Anwendungen hervorgebracht. Und die nennen wir manchmal auch enge oder KI oder Narrow AI. Das sind also Anwendungen, die immer genau eine Sache machen können. Die können entweder autonom Auto fahren oder übersetzen oder Texte zusammenfassen oder Vorhersagen über Bedarfe machen und so weiter. Da gibt es hunderte von Einsatzmöglichkeiten für Systeme, die genau eine Sache können und sehr, sehr gut können. Und da steht Europa nicht mal so schlecht da. Viele der Methoden wurden nicht hier entwickelt, auch die Mehrzahl der Architekturen wurde in den USA entwickelt, dieser Narrow AI. Aber einige Systeme kamen auch von hier, zum Beispiel die Architektur LSTM, Long-Term, Short-Term Memories. Das ist eine Architektur, die wenigsten unter dem Namen kennen. Aber fast alle kennen Siri und Alexa und Google Translate. Und diese europäische Methode LSTMs, die in München entwickelt wurde, wird dort eingesetzt. Also Alexa, Siri, zum Teil auch andere große bekannte Chatbots oder auch Google Translate haben eigentlich auch europäische Methoden eingesetzt. Also, und auch in der Anwendung dieser Systeme in der Industrie sehen wir gar nicht schlecht aus, weil eigentlich die in den USA werden zwar große Anwendungen für die für den Endverbraucher, ja, für die große Masse hergestellt, wie zum Beispiel ChatGPT und Google Translate oder auch Algorithmen, die soziale Medien steuern. Aber was den Einsatz in der Wirtschaft, in der Industrie angeht, ist Europa nicht schlecht. So, jetzt kommt dann die generative KI und da hat Europa leider den Anschluss ziemlich verloren, was zumindest die Entwicklung der Systeme angeht. Fast alle großen Sprachmodelle kommen aus den USA, vielleicht 20% aus China noch oder 25% und weniger als 5% aus Europa.
Ja, schade, kann man da nur sagen. Ne? Das würde mich so ein bisschen auf das Thema Gründung bringen, Startups und ja unseren Standort hier für auch Gründer und Gründerinnen. Und du bist ja auch Mitgründer von Acrolynx. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, vielleicht kannst du da so ein bisschen was zu sagen.
Kann ich mal sagen. Also ich habe ja mehrere AI-Firmen mitgegründet, meistens mit Mitarbeitern oder ehemaligen Mitarbeitern zusammen, die dann aus der Forschung da reingegangen sind. Acrolynx ist eine Firma, die wir bereits 2002 gegründet haben. Die ist in der Tat interessant. Deshalb, weil wir die damals besten Methoden eingesetzt haben, die zum Teil wissenslinguistisch, wissensbasiert sind, dann erweitert wurden um statistische Methoden. Und jetzt aber in der Gen-AI-Revolution alle nochmal erweitert wurden um auch die Mächtigkeit der generativen Modelle. Acrolynx hilft großen Unternehmen, die Qualität ihres sogenannten Contents, also ihrer digitalen Inhalte, zu verbessern. Nicht nur durch Rechtschreibung, Grammatik, Stilistik, sondern auch zu gucken, sind die Marketing wirksam, die Texte, kann ich die Texte leicht finden im Web und sind sie auch compliant im Sinne von rechtlich zulässig zum Beispiel.
Ja, was? Ja, spannend.
Und das ist, und die viele der ganz großen Unternehmen dieser Welt setzen diese Technologie ein. Der Hauptmarkt ist in der Zwischenzeit sogar in den USA größer als in Europa, ja.
Ja, danke für die Einblicke. Du bist ja hier auf dem Smart AI Kongress in der Jury für den Startup Award. Das hattest du ja in der Einleitung auch schon gesagt. Nach welchen Kriterien bewertest du denn ja die KI-Startups? Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, das ist ja so, dass wenn wir jetzt eine Investitionsentscheidung treffen müssten, dann müssten ja ganz viele Kriterien erfüllt sein, alle schon erfüllt sein. Ja, dann müssen viele Bedingungen, müssen die ganzen hinreichenden Bedingungen erfüllt sein, die ausreichen, um eine Investition legitimieren oder zu motivieren. Und dazu gehört ja nicht bloß die Technologie und möglichst auch eine Technologie, die nicht leicht nachahmbar ist, denn sonst kann das jeder kopieren. Ja. Dazu gehören dann auch ein guter Markt, ja, und eine gute Strategie für den Markteintritt. Und dazu gehören natürlich auch die Fähigkeiten der Mitarbeitenden dort, diese Sache auch zu stemmen. Wenn man aber so einen Startup-Wettbewerb hat, muss man ja oft daran gehen und sagen, man hat noch nicht unbedingt immer Unternehmen, die in all diesen Kriterien voll ausgereift sind. Manchmal ist es besser, ein Unternehmen höher zu bewerten, was riesige Marktchancen und eine tolle Technologie hat und vielleicht auf der Ausarbeitung ihres Businessplans und ihrer Strategie noch nicht ganz so weit fortgeschritten ist, um die zu ermutigen, das auch noch zu schaffen. Aber vielleicht dann Unternehmen, deren Technologie oder deren Markt nicht sehr überzeugend sind, rechtzeitig zu warnen, auch wenn es ganz hervorragende Menschen sind und auch wenn die ganz tolle PowerPoint-Folien und Businesspläne haben, die frühzeitig zu warnen und ihnen zu sagen, denkt doch nochmal nach.
Ja,
das ist immer ein bisschen schwer bei solchen Startup-Wettbewerben. Mhm. Man kann nicht alle Kriterien immer gleich gewichten.
Das stimmt. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Und auf dem Kongress hier ist ja das Thema Datensouveränität auf jeden Fall auch noch groß geschrieben. Wo ist denn da aus deiner Sicht, was das Thema Regulierung angeht bei KI, wo ist es notwendig und wo hindert es vielleicht auch teilweise?
Ja, ich nehme mir mal die Freiheit, das ein bisschen breiter zu beantworten und nochmal anzuschließen an das, was wir vorhin gesagt hatten, wo wir gesagt haben, wir haben leider in der Gen-AI, in der generativen KI, ein bisschen den Anschluss verloren. Mhm. Die Frage ist ja, wir hatten auch nicht die Infrastrukturen, nicht, dass die Ideen und die Köpfe fehlen bei uns, sondern einfach die Infrastrukturen, die nötig waren, um diese neue Gen-AI zu kreieren, die großen Sprachmodelle, die haben noch nicht mal amerikanische Universitäten. Ja, das haben wirklich nur die ganz, ganz großen KI-Unternehmen. So, und die Frage ist jetzt, und bevor wir nur auf Daten kommen, können wir uns das eigentlich leisten, auf solchen Gebieten abhängig zu werden, weil das heißt ja, dass wir auch unsere Daten, also wirklich das Wertvollste eigentlich, was die Industrie hat, ja, woraus man eigentlich dann auch die Prozesse ableiten und trainieren kann, dass wir die gar nicht mehr bei uns alle haben. Und wenn wir dann weitergehen zur Verwaltung oder zur Verteidigung, dann sieht es vielleicht noch schlimmer aus, wenn wir abhängig sind. Das heißt eigentlich, wenn wir schon eine KI haben, die das Wissen der Menschheit in sich aufnehmen kann und die in der Lage ist, alle Aspekte, uns in allen Aspekten unseres Lebens und unserer Wirtschaft zu unterstützen, sind wir es eigentlich schuldig, diese Technologie auch selbst zu beherrschen, weil die in der Zukunft eine so zentrale Rolle spielen wird, ja, in der Wirtschaft, in der öffentlichen Verwaltung, auch in der Kultur, dass wir die wirklich auch mit unseren Wertsystemen beherrschen müssen. Das heißt, die Datensouveränität und aber auch die Souveränität, die KI-Souveränität ist ein ganz zentrales Anliegen.
Ja.
Wir dürfen das nicht aufgeben und wie unser CEO vom DFKI, also der Chef aller 7 der DFKI-Standorte,
okay,
Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, sagt dazu sehr treffend, ja, es sind Züge abgefahren, aber es fahren auch immer noch Züge ab. Also ja, es sind noch nicht alle Züge abgefahren, sondern wir sehen an der Entwicklung der KI, es kommen immer wieder neue Methoden,
absolut,
und neue,
ja,
Technologien und neue Ansätze. Mhm. Und wir können nicht einfach sagen, nur weil wir bei ein paar jetzt hinterher sind, zementieren wir das und sagen, nee, ab jetzt bleiben wir immer hinterher, dann können wir Deutschland gleich zum Tourismusland machen,
ja,
und unsere Industrie aufgeben.
Ja, auf jeden Fall ein schönes Zitat, finde ich gut. Ja, zum Abschluss des Podcasts kommen wir immer so ein bisschen und schauen in die Glaskugel oder in die Zukunft, und du hast ja jetzt schon Jahrzehnte KI-Forschung hinter dir. Was kann und wird denn da noch kommen?
Ja, also im Moment ist es ja so, dass diese super, super schlaue KI, die wir in ChatGPT, Gemini, Claude und so weiter erleben, dass die eigentlich ja nicht denkt und plant und autonom ist, sondern sie wird aufgerufen, sie gibt eine Antwort. Jetzt hat man natürlich extra Systeme gebaut, sogenannte Agenten, die dann diese großen Sprachmodelle mehrfach aufrufen und so ganze Prozesse erledigen. Aber eigentlich das neuronale Netz, das Gehirn des Ganzen, ist ganz anders als der Mensch, der ein weiterdenken kann, sich Ziele setzen kann, ausführen kann, planen kann und so weiter. Dazu braucht er aber auch ein Gedächtnis. Das haben heute die Systeme auch nicht. So, das heißt, die nächste Generation der Architekturen wird auf jeden Fall Gedächtnisse haben. Da gibt es ganz hervorragende Ansätze bereits im Moment bei Google, wo sich abzeichnet, dass eine neue Generation von großen Sprachmodellen kommt, die aus der Interaktion mit dem Benutzer lernen kann und dieses Neugelernte neu einspeist, ohne das alte Wissen zu zerstören. Ja. So, das wird kommen, und dann werden diese Systeme auch autonom sein, brauchen nicht mehr einen autonomen Agenten daneben, sondern werden unter Umständen, werden wahrscheinlich sich immer selbst aktiviert halten und werden auch, selbst wenn wir ihnen gerade keine Frage stellen, weiterdenken können und kreativ tätig sein können und werden sich auch eigene Ziele setzen können. Mhm. Damit einhergehen natürlich wieder gewisse Gefahren, die wir beherrschen müssen, was wir nur durch KI können. Aber in die Richtung wird es gehen. Wir sollten uns jetzt schon darauf vorbereiten, dass das demnächst kommen wird.
Das klingt auch so für mich. Auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung. Wir werden da dranbleiben, und ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch auf der Smart AI, und bin sehr beeindruckt und wünsche noch viel Spaß.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht, danke.
Ja, danke. Wer da noch mehr erfahren möchte, schaut bitte in unsere Shownotes, und wer noch was fragen möchte oder Themenvorschläge für uns hat, der schreibt entweder an podcast@vdi.de oder kommentiert die Folge. Das war die Sarah für euch am Mikro.